redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuen. Nee, das ist dem Wetter nicht angemessen. Warte. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironischen Modellen. Hallo, Anhalten sind die kryptologische radikalverzichtete Tradition, die fast alle Fragen printheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Es ist heiß. Also zumindest an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Wie findest du das Wetter so? Ich find's ja voll geil.
Ich finde es beschissen.
Echt?
Geil. Man muss ja sagen, wir waren ja verabredet heute für 10 Uhr morgens.
11, ja. Hm. Aber egal.
11 war das. Hm. Okay, auf jeden Fall so eine Uhrzeit, die ich als absolut asozial empfinde, ja, bei dieser Hitze.
Ach so.
Und deswegen habe ich mir gedacht, bei den Scheiß werde ich machen. Ich nehme keine Vrindheit bei diesem Wetter auf und ich will ins Schwimmbad. Ich war heute den ganzen Tag im Schwimmbad. Jetzt bin ich gerade zurückgekommen, hab noch nasse Haare, deswegen geht's eigentlich noch mit der Hitze. Und jetzt bin ich halt hier.
Ah, deswegen hast du das verschieben wollen. Jetzt verstehe ich. Ja,
es hatte noch einen anderen Grund, und zwar diese Baustelle. Boah, Leute, ich weiß echt nicht, ob das normal ist, dass man so wohnt, dass man wirklich permanent eine Baustelle vorm Haus hat. Und zwar nicht so eine, wo halt an einem Haus rumgebaut wird, sondern es wird halt ein bisschen an der Straße rumgebaut, dann ist das zu Ende, dann wird am Haus nebenan gebaut, dann wieder ein bisschen Straße, dann wird dann noch ein bisschen Tiefgarage umgebaut. Ey, das ist so schlimm. Ich habe die letzten 4 anekdotisch evident Folgen, habe ich jedes Mal der Kader SMS geschrieben, du, ich glaube, die Aufnahme, das klappt nicht, weil wir haben hier so einen Lärm.
Krass.
Und dir musste ich ja auch schon mal so eine Warnung geben, dass das halt wieder Lärm ist. Das erinnert mich alles an so eine Kurzgeschichte von Jan-Uwe Fitz, von dem Vergrämer auf Twitter. Der hat mal geschrieben, von so einem Psychopathen, der glaubt, von einer Wanderbaustelle verfolgt zu werden. Oh, total geil.
Das ist eine ziemlich geile Nummer. Das gefällt mir, das will ich auch.
Ja, und ich fühle mich jetzt in diesem Albtraum gefangen im Moment, ja. Also habe ich jetzt mit dieser Verschiebung auf die Abendaufnahme 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, wir entgingen dem Baustellenlärm, und zweitens konnte ich noch ins Schwimmbad.
Ja, ich habe das dann auch sehr begrüßt irgendwie. Also heute Morgen dachte ich dann auch, och, na, dann gehe ich was raus und bin dann halt raus hier auf meinen Flughafen. Ich habe ja das Tempelhofer Feld vor der Nase, das leider nicht mehr grün ist, sondern komplett braun gedörrt oder wie man es nennt, gedörrt. Aber, und das ist ganz lustig, es ist da keine alte Sau, also den Leuten ist es zu warm, um da rauszugehen, weil da auch relativ wenig schattenspendende Bäume und sowas sind. Aber was da ist, da weht immer Wind. Das ist, weißt du, wenn ich da meine Runden mit dem Fahrrad ziehe, ist das immer total anstrengend, weil gefühlt hast du auf 2 Dritteln der Strecke Gegenwind, und ich verstehe überhaupt nicht, wie das geht, weil es ja ein Rundkurs ist. Aber jetzt im Moment ist das total klasse. Du kannst dich da wirklich einfach in die pralle Mittagssonne setzen und hast keine Probleme, außer dass du irgendwann Kopfweh kriegst, weil die Sonne hört halt nicht auf zu brennen. Aber so von der Hitze her kriegst du da total wenig mit. Das war echt, war ich ganz angenehm.
Weißt du, ich habe dich gerade sagen gehört, dass du die Hitze total geil findest.
Ja.
Sag mal, geht's noch? Ich höre das in letzter Zeit von total vielen Leuten. So, boah, ich finde das Wetter voll geil und so. Und was seid ihr? Seid ihr Echsen? Seid ihr dieses Echsenvolk, von dem immer die Rede ist? Ich meine, ernsthaft, also wie kriegt man das hin, das gut zu finden? Da klappert's schon. Okay, ich würde es halt gerne können. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann, oder ist es Frage der Einstellung, oder was?
Ich glaube, es ist eine Frage der Einstellung. Ich habe auch mein Leben lang unter diesem Wetter gelitten, ja, also wirklich schrecklich, jammer. Und das hängt das damit zusammen, dass ich meine, wir hatten das ja in der letzten Folge, ne, wo ich erzählte, dass ich mich durch das mein Übergewicht und Gedöns und so, das begleitet mich ja schon mein Leben lang. Und es war immer so, dass ich mich selber sehr eklig gefunden habe, und wenn ich schwitze, umso ekliger. Ne?
Ja.
So. Außerdem habe ich immer gedacht, so, ah nee, kurze, fette Männer in kurzen Hosen, das geht halt alles nicht so. Und ich habe immerhin an der Stelle, habe ich über die letzten Jahre einfach so eine komische ist doch euer Problem, wenn ich scheiße aussehe, Haltung eingenommen. Und hab so die letzten 3 Jahre ungefähr und dieses Jahr am stärksten, denkst du, ja, scheißegal, es sind halt jetzt irgendwie über 28 Grad oder sowas, über 30 mittlerweile, da ziehe ich halt einfach nur eine kurze Hose an und da ist mir auch egal, ob ich käsige Beine habe und ich ziehe vor allen Dingen auch meine Schlappen an und laufe echt damit auf der Straße rum. Ja, Flipflops trage ich nicht, sondern so Birkenstocks, ne?
So. Wow, Holger, und wow.
Da laufe ich halt mit rum und denk mir, ja, geiles Wetter. Ey, ich habe eine luftige Hose an, ich habe luftige Schuhe an, ich habe irgendein T-Shirt an und wenn ich schwitze, ja, dann schwitze ich halt. Und der Witz ist, ich schwitze halt viel weniger.
Wenn man da schmerzfrei ist, geht's, ja?
Ja. Das und darum, ich genieße das total, dieses Wetter. Also klar, du willst jetzt nicht, ich habe dann heute auch, ne, als ich dann heute abgewaschen habe, ich habe ja keine Spülmaschine, als ich dann heute abgewaschen habe, habe ich auch gedacht, was ist denn? Und ich habe wirklich in Strömen lief mir das Wasser runter, obwohl ich gar nichts anhatte außer einem Dreckschlüpper. Aber das, ja, es ist tatsächlich, ich habe meine Einstellung diesem Wetter gegenüber irgendwie geändert und ich weiß noch nicht mal so genau, wie ich es gemacht habe. Aber es funktioniert.
Mich macht dieses Wetter einfach so mordswütend.
Echt?
Ich will immer Sachen kaputt machen und einfach aggressiv, ich werde so aggressiv und was dagegen hilft, aggressiv oder depressiv, je nach Laune, was dagegen echt hilft, das kann ich jedem empfehlen, einfach mal kurz die Unterarme in richtig kaltes Wasser legen.
Ja.
So die ganze, wie heißt denn das, Waschbecken halt voll machen mit eiskaltem Wasser, kurz rein und man ist wie neu geboren.
Dauert halt ungefähr eine halbe Stunde, bis überhaupt mal kaltes Wasser aus der Kaltwasserleitung kommt, aber
ach
ja.
So. Ja.
Ja, das stimmt schon. Und ich habe jetzt auch die letzten 3 Wochen beim Radio durchgearbeitet und war dadurch auch in der äußerst privilegierten Situation, dass ich mittags, also was weiß ich, so gegen 11 oder so, habe ich mich auf meine Vespa gesetzt, bin nach Potsdam rausgeknattert in den Sender. Hab dann in einer Redaktion gesessen, wo die Fenster offen sind und ein bisschen Durchzug war. Und danach konnte ich dann 3 Stunden lang in einem runterklimatisierten Studio meine Sendung moderieren, um mich dann abends um 7 wieder auf den Roller zu setzen, nach Hause zu knattern. Das heißt, ich habe einfach den perfekten Job fürs Wetter auch noch gehabt. Ja, und jetzt erst recht. Also weil ne, tagsüber im Schwimmbad und abends Rindheit aufnehmen ist eigentlich, so will man eigentlich immer arbeiten. Ja,
ja, eigentlich ganz geil.
Ja.
Also, wollen wir mal loslegen?
Ja, hast du noch irgendwie eine Werbung? Irgendwie liest du mal wieder irgendwo? Nee, immer noch in dem...
Immer noch in Rödental, genau.
In Rödental. Wer da gibt's übrigens, ich glaube, der Veranstalter hat sich sogar in Kommentaren gemeldet und irgendwie was hinterlassen.
Ja, der Florian Freistetter hat da wohl auch mal gelesen.
Ah.
Genau, und ich möchte hier noch, ja, weil der Florian Freistetter, der meinte halt, ja, er hätte einen Bierkrug bekommen... Und
du bekommst
vielleicht
Eulen,
würde ich ja
oder?
Auch was, ja. Vielleicht würde ich ja auch was kriegen, wenn die Geschenke personalisiert sind. Und dann habe ich halt gesagt, ich habe Angst, dass ich dann nachher mit ausgestopfter Eule im Zug zurück nach Augsburg sitze. Leute, bitte keine Eulen mehr. Das war mal.
Leute.
Ich krieg halt immer so viele Eulen. Man schickt mir Fotos von Eulen, Notizbüchern mit Eulen, irgendwelche Plüscheulen. Und
aber
die Eule, die ist so 2012.
Aber ja, was du halt nicht hast,
ja?
Ist eine ausgestopfte Eule.
Das stimmt. Aber die würde ich auch nicht in meinen Besitz eingehen lassen. Also ich habe auch schon gewarnt. Ich sprenge Eulen in die Luft.
Ja.
Wenn sie mir serviert werden.
Ja, ist doch, ja.
An diesem Abend.
Das kann man auch als so richtig als Veranstaltung machen. Das haben wir ja mal gemacht. Wir haben mal auf der Wiese vor dem Reichstag Wicked Game von Chris Isaak auf Aufblasgitarren nachgeäfft, um danach eine Diddlemaus zu sprengen.
Ah, sehr gut. Mhm. Ich habe mal eine Leberwurst gesprengt. Da
gibt's
sogar ein Video von auf YouTube.
Das muss ich dir erzählen, Leberwurst. Also so ein Tweet. Ich weiß überhaupt nicht mehr, in welchem Kontext der kam oder sowas, aber jedenfalls äußerte da jemand. Also ich muss was ausholen. Kennst du Wie Fleischwurst?
Nein.
Das ist so ein veganes Produkt. Das heißt halt Wie Fleischwurst und sieht auch aus wie Fleischwurst. Und ich habe mir das mal gekauft vor ein paar Jahren und das war so fies. Das war halt alles andere als Fleisch, es war fies. Also selbst wenn man nicht gedacht hätte, es ist ein guter Fleischwurstersatz, wäre es fies gewesen. Und ja, ne, also Wie Fleischwurst ist aber scheiß. So. Und irgendwer auf Twitter hat dann in irgendeinem Dialog die Idee entwickelt, dass man doch eine Leberwurst nehmen könnte. Und die würde man nennen Wie Hummus.
Ja.
für Leute, die aus moralischen Gründen keine Hülsenfrüchte zu sich nehmen.
Oh, herrlich.
Großartig, oder? So, ja, das musste ich jetzt noch kurz loswerden. Fangen wir an mit einer Frage von André. Der schreibt heute, das ist am 14.02.2016 übrigens, heute gelesen, dass ein 22-jähriger Jüngling einem Mann geholfen hat, als dieser angegriffen wurde. Jener Jüngling brach dem Angreifer den Kiefer und wurde zu Haft auf Bewährung verurteilt. Mal angenommen, alles ist so glatt, wie es scheint. Wie findet ihr Strafe bei Zivilcourage, die vielleicht zu drastisch ausfällt?
Finde ich nicht gut. Allerdings muss man vielleicht berücksichtigen, was derjenige, der da angegriffen wurde, gemacht hat. Weißt du, also wenn ich sehe, dass jemand dabei ist, eine Oma zu erschlagen,
ja,
und ich hau dem dann mit der Vase über die Rübe, dann finde ich das total gerechtfertigt und ich möchte dafür bitte keine Strafe bekommen.
Wirst du auch wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. Aber wenn ich halt, wenn ich so eine kleine Sache sehe, wie jemand zu einem anderen sagt, du Arschloch, und meine Reaktion darauf ist, dass ich den K.O. schlage, weiß ich nicht.
Ja, das ist...
Sieht das schon anders aus.
Ich finde das, also ich finde die Frage, finde ich schwierig, weil ich finde das eigentlich irgendwie gar nicht, sondern das Gesetz ist da relativ eindeutig. Also das Gesetz sagt, dass, also du, Notwehr beinhaltet halt auch, andere aus einer Gefahrensituation zu befreien. Notwehr ist das, was dazu nötig ist, einen gegenwärtigen Angriff zu beenden. So. Dabei musst du auf Verhältnismäßigkeit achten. Das heißt, wenn du durch einfache Ansprache des Übergriffigen, sagen wir mal, dazu in der Lage bist, diesen Angriff zu beenden, und zwar endgültig zu beenden, dann hast du ihm nicht auf die Schnauze zu hauen, ansonsten wirst du verknackt. Und das finde ich auch gut, weil ansonsten könntest du nämlich hingehen und einfach beliebig einen so lange provozieren, bis er dich anrempelt. Ja, und dann schlägst du ihm die Blumenvase über den Kopf, weil du immer schon mal Bock hattest, dem Johannes von nebenan die Blumenvase über den Kopf zu hauen.
Ja, genau.
Ja. Nee, also ja. So, habe ich jetzt in die richtige Richtung geklickt? Ja, habe ich. Nächste Frage kommt von Vanessa, mal wieder ein Mädchen. Was ist das Wichtigste, das man einem Kind über die heutige Welt beizubringen?
Grammatik vielleicht?
Grammatik. Also, was ist das? Was ist das Wichtigste, das man einem Kind über die heutige Welt beibringen sollte, vermute ich, um ein logisches Denken, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, ein Instrument zu spielen? Danke für die Beantwortung.
Also,
tja,
eine Frage, die ich mir auch oft stelle, und dieses Sinn von Unsinn zu unterscheiden und so, das ist ja alles schön und gut, aber ich finde, es gibt etwas, das man Kindern beibringen sollte, das noch vor jeglicher Überlegung steht, was sie denn noch wissen müssen, und das ist Selbstwertgefühl. Und zwar, ich beschäftige mich super intensiv mit diesem Thema gerade, und ich finde, dass die Wurzel allen Übels im mangelnden Selbstwertgefühl liegt, das viele Menschen haben.
Du hast recht.
Und die Gesellschaft, in der wir leben, die ist auch so extrem asozial, da eben das Selbstwertgefühl ständig von allen Seiten angegriffen wird.
Mhm.
Und Leute handeln, Menschen sind Arschlöcher, weil sie kein Selbstbewusstsein haben oder ein geringes Selbstwertgefühl. Leute sind handlungsunfähig. Leute trauen sich auch nicht zu denken, selbst zu denken, wenn sie halt nicht diese Selbstsicherheit haben oder diese Überzeugung, dass sie wertvolle, autonome Menschen sind. Und deswegen glaube ich, dass das ganz am Anfang von jeder Erziehung steht. Einem Kind beibringen, dass es einen Wert hat, der unabhängig ist von der Leistung oder von der Anerkennung, die es bekommt von außen. Und ich glaube, wenn man so diese Basis hat, kann man eigentlich alles andere ganz leicht erlernen. Und wenn man die nicht hat, dann fällt es schwer, bestimmte Fertigkeiten zu entwickeln, die auch noch nötig werden, wären. Und unter anderem zählt auch selbstständiges Denken dazu, kritisches Denken. Das kannst du eigentlich auch am besten, wenn du Selbstsicherheit hast, wenn du weißt, ich kann das. Ich traue mir selber zu, richtig von falsch zu unterscheiden, gut von böse, logisch von unlogisch. Ja, ist jetzt so meine erste Reaktion drauf.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also ja, Punkt. Selbstwertgefühl, ja. Da fragt die Clara, gibt es eigentlich bei Alufolie eine Innenseite und eine Außenseite? Mir ist nämlich gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass eine Seite der Folie glänzend, die andere matt ist und ich frage mich, ob das irgendeinen Grund hat. Und dann kommt noch eine implizite Nachfrage. Besten Dank und viele Grüße aus Teneriffa oder sagt man von Teneriffa?
Von Teneriffa würde ich sagen. Bauchgefühl.
Okay, dann von, ja, ne, von der Insel. Ist ja kein eigenes Land, genau, von der Insel.
Schöne Grüße von Teneriffa, könnte auch ein Mädchenname sein, die Teneriffa halt.
Ja, Raclette, ne?
Ja, genau, Ostblockname Raclette. Nee, was war das? DDR-Mädchenname Raclette.
Du hast das mal erzählt vor Jahren, dass du gedacht hast, ist das so wie Janine ich oder Jacqueline?
Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Name aus dem Osten, genau. Also zurück zur Alufolie. Ich glaube, das ist so eine Herstellungsgeschichte, oder? Ich glaube nicht, dass das Absicht ist, sondern in der Herstellung wird das wahrscheinlich so sein, dass die Folie über so Walzen gezogen wird und von einer Seite wird es halt so rau und von der anderen halt glänzend.
Aber macht es das zu einer Innen- und Außenseite oder ist es Schnurz?
Nee, ich glaube, das ist herbeifantasiert. Also, dass es diese Innen- und Außenseite ist, gibt, das ist, glaube ich, von... Das kann man da halt so reinlesen, man kann das so sehen. Ich meine, jetzt mal instinktiv, du hast so eine Alufolie, wo kommt das Brot rein? Auf die Glanzseite oder auf die matte Seite? Weil ich würde das Brot nämlich auf die matte Seite legen und das dann so knüllen, dass es außenrum glänzt.
Ja, weil es hübscher aussieht.
Weil es hübscher aussieht, aber das ist überhaupt nicht vorgeschrieben. Das, also diese glänzende Seite hat meines Erachtens jetzt keinen Vorteil oder Nachteil gegenüber der matten Seite.
Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Also ich mache auch so selten was mit Alufolie. Eigentlich mache ich nie was mit Alufolie.
Machst du dann stattdessen mit dieser Klebefolie, die so asozial ist?
Die benutze ich eigentlich, die benutze ich höchstens, um Schüsseln abzudecken. Diese Zellophan, meinst du, ne?
Das geht ja, aber sobald du da so ein Brötchen reintust.
Nein, nicht tu ein Brötchen. Ich habe so Papiertüten, wo ich so ein Brötchen reintue. Also
perfekt.
Butterbrotstüten oder wie die heißen, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Ja, sowas. Der Robert, das ist Gastro-Robert aus Bayern, der mit den Mutanten-Windbeuteln, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt hatte.
Ja, hast du.
Ja, ja, ja. Mhm. Der fragt, darum fragt er das wahrscheinlich auch, Tee oder Kaffee?
Bei mir ist beides. Ne? Wobei ich sagen muss, dass ich in letzter Zeit etwas entdeckt habe, worum ich mein Leben lang einen großen Bogen gemacht habe, und zwar Espresso. Ich habe immer gedacht, ich trinke keinen Kaffee aus Puppentassen. Das kam mir einfach so bescheuert vor.
Ihr Lutscher!
Und dann meinte mein Freund so, ja, hey, stell dir mal vor, während du das trinkst jetzt, ja, stell dir vor, so schwarze Hände, die in so Kaffee reingreifen, in so Kaffeebohnen und es dampft. Und eine Stimme sagt, die Erde Kolumbiens. Und Duft steigt auf und so. Und wenn man sich, also wie aus so einer Werbung, weißt du? Mhm. Wie aus so einer Kaffeewerbung. Und nachdem ich mir das so vorgestellt habe, fand ich es total geil.
Och.
Also da habe ich auch den Geschmack richtig genossen.
Ich trinke ja Espresso, wenn ich mal einen schnellen Kaffee will. Also wenn ich irgendwie so ein Loch habe, dann hole ich mir einen Espresso.
Ich fand das immer extrem ekelhaft. Also vom Geschmack viel zu intensiv, viel zu bitter. Also nichts, was einem Kind schmecken würde.
Ja.
Und ich bin ja so bekannt dafür, dass mir Sachen schmecken, die Kindern schmecken und umgekehrt. Und Espresso mochte ich halt nie. Aber mit diesem kleinen Mind-Trick geht's eigentlich.
Und sonst auch, ja, beides. Also Tee oder Kaffee, das würde ich mich nicht entscheiden wollen.
Ich mag eigentlich total gern, aber Kaffee ist natürlich geil, wenn man wach werden muss.
Auch so a Cold Brew ist ja so toll. Hast du noch nie getrunken?
Ja, so Hipster-Scheiße, oder?
Ja, ist Hipster-Scheiße, aber ist halt leider geile Hipster-Scheiße. Und kann man ja auch heimlich zu Hause machen. Also die Bärtigen kriegen das dann nicht mit. Nein, Cold Brew ist echt toll. Das kann ich nur dringend empfehlen, mal auszuprobieren. Ich habe auch immer gedacht, so, ah komm, ist alles scheiße. Und dann habe ich halt so eine Flasche geschenkt gekriegt mit so einem Siebeinsatz, wo man das selber in den Kühlschrank, also ne, passt halt schön in die Kühlschranktür und so, und da kannst du dann halt selbst deinen Kaffee irgendwie über Nacht da, wie sagen die Fachleute, extrahieren lassen, glaube ich.
Aha.
Und das schmeckt richtig geil. Also so null bitter und...
Okay.
Also kann ich echt nur empfehlen. Gibt's bei, von einem dieser... weiß ich nicht, Kaffee-Zubehör-Hersteller-Läden da so, Hario oder wie die alle heißen, weißt du, wo du auch diese Kaffeemühlen kriegst und so. Von denen ist diese Flasche, kostet irgendwie ein 20er und ist total cool.
Also. Aber wie habe ich mir das denn vorzustellen? Geht das so Richtung Eiskaffee oder was?
Ja, weder noch. Also ein Eiskaffee ist ja auch oft ein Espresso oder ja ein aufgebrühter Kaffee, der dann runtergekühlt wird. Und durch das Aufbrühen, also der extrahiert halt anders. Also der schmeckt halt, ein aufgebrühter Kaffee schmeckt halt bitterer und saurer als so ein kaltgezogener Kaffee.
Ah,
also
verstehe. Dann wäre das, glaube ich, wirklich was für mich, weil genau dieses Bittere und Säuerliche ist, was ich halt nicht so.
Dann willst du so ein Cold Brew Gefäß haben. Ja.
Ja. Ich probier's mal aus. Das gibt's ja bestimmt in Etablissements.
Beim Kistenschieber, beim Online-Händler gibt's das. Da kannst du es auf deine Wunschliste tun und irgendwer wird's dir ja vielleicht dann klicken.
Ja, ich will's ja nicht gleich zu Hause machen. Mir wird's reichen, das einfach mal auszuprobieren. Irgendwo in einem Café oder
ja,
so.
Ja, das gibt's mittlerweile. Habe ich das sogar schon im Kühlregal in so Hipsterläden gesehen. Da weiß ich allerdings nicht, ob das pur ist oder mit Zucker versetzt oder so. Keine Ahnung. Christoph fragt, wenn ihr Tagebuch schreibt, blättert ihr dann manchmal zu vergangenen Einträgen zurück oder sind diese für euch abgeschlossen, quasi zu den Akten gelegt?
Oh, das mache ich ja so ungern in Tagebüchern lesen. Das ist auch erst sehr viel, erst sehr viele, viele Jahre später interessant. Nee, also ich lese das nicht. Ich lese das nicht, aber die Art, wie ich Tagebuch schreibe, hat sich auch total verändert. Ich schreibe Tagebuch nur noch in Form von Morning Pages. Das habe ich schon mal von erzählt.
Ja, aber ich habe schon wieder vergessen, was das ist.
Das ist einfach so eine Technik, Kreativtechnik oder allgemein Lebensbewältigungstechnik, bei der man morgens sich 30 Minuten Zeit nimmt oder auch 4 Seiten Zeit oder wie auch immer, um einfach mal Stream of Consciousness mäßig alles runterzuschreiben, was einem durch den Kopf geht. Und du darfst nicht aufhören. Das soll dich einfach in so einen Zustand der Kreativität versetzen und diesen inneren Zensor ausschalten.
Ja.
Und ich nutze das, weil oft, wenn ich aufwache, habe ich den Kopf sofort wieder voller Sorgen und komischer Gedanken und Überinterpretationen von irgendwas. Und dann schreibe ich das halt alles auf und dann ist das weg. Dann habe ich den Kopf klar für alles, was ansteht. So, das ist die Sache. Und was dieses Tagebuchschreiben angeht, um sich gezielt an Sachen zu erinnern, um etwas festzuhalten, da habe ich jetzt was ganz anderes für mich entdeckt. Und zwar, ich zeichne mein Tagebuch, aber ich mache das nicht so Bullet Journal mäßig, was ich total albern finde. Kennst du dieses Phänomen?
Ja. Aufgabenplanung halt, ne?
Genau. Also, Mädchen malen irgendwelche Kringel in Notizbücher, wo sie dann ihre To-Do-Listen reinschreiben und posten es auf Instagram, um damit anzugeben, wie schön sie es gemacht haben.
Aber ich kenne genug Leute, die mit einem Bullet Journal arbeiten. Ich könnte das nicht, ich mache das digital. Und die das machen, die kommen damit super klar.
Ja, das ist ja auch ein nützliches Tool. Das sage ich jetzt auch gar nicht so, dass die Methode schlecht ist. Die Methode ist top. Ich find's nur so absolut ekelhaft, wie das wieder ausgeschlachtet wird, so als Lifestyle-Ding, wo sich auch noch Kapital draus schlagen lässt. Ganz schlimm finde ich, dass man im Buchladen fertige Journals dieser Art kaufen kann, wo irgendein anderer, nämlich eine Designerin oder so, fertig gezeichnet hat, die unterschiedlichen Listen. Das ist so das Gegenteil von Kreativität. Und es soll ja genau diese Kreativität fördern. Ist egal. Also, ich habe für mich eine Methode entdeckt, die super cool ist. Ich zeichne ja total gerne. Und am Ende von jedem Monat mache ich einfach ganz viele Zeichnungen auf so eine Übersichtsseite mit dem Juli oder so. Und diese Zeichnungen, die spiegeln halt wieder, was ich so gemacht habe, wen ich so getroffen habe, was ich so gedacht habe, was ich gelesen habe, was ich für Musik gehört habe. Und das macht mir so viel Spaß. Und da sehe ich das wie auf so einem Tablett ausgebreitet, wie geil der Monat eigentlich war. Kann ihn also dadurch so richtig wertschätzen.
Toll.
Und es ist wirklich eine Erinnerung. Und wenn ich das sehe, dann ploppen sofort all die Erinnerungen auf.
Das würde ich sofort auch machen. Wäre ich denn willens und in der Lage, mal das Zeichnen zu üben? Also so gut, dass ich dann auch hinterher wirklich was Sinnvolles zu Papier bringen kann und nicht nur Strichmännchen. Was ich jetzt angefangen habe, witzigerweise, weil ich starte ja immer wieder den Versuch, ein Tagebuch zu führen und darum kann ich die Frage eigentlich auch gar nicht beantworten, weil ich nicht konsistent genug schreibe, nicht oft genug, nicht lang genug und so. Es gibt von diesem einen Notizbuchhersteller, den alle haben,
Moleskine.
Genau, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, darum sage ich den Namen nicht. Von denen gibt's.
Ich habe ihn ja jetzt auch 100% falsch gesagt.
Aber jeder weiß, was gemeint ist, weil keiner kann ihn aussprechen. Und von denen gibt's einen Kalender, der ist erstens 18 Monate lang, was ich total gut finde.
Aha.
Und zweitens, also ist so A5, ne? Diese A5-Größe. Auf der linken Seite ist immer eine Woche in 7 Tage unterteilt und auf der rechten Seite liniert. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich mir einfach nur aufschreibe, wenn ich mich abends hinsetze oder auch am Morgen des nächsten Tages hinsetze und einfach nur aufschreibe, was habe ich denn gestern gemacht? Also den ganzen Tag auf THF rumgesessen, Tempelhof, ne, frühere Kürzel für den Flughafen, den ganzen Tag auf THF rumgesessen, abgewaschen, Vrindheit aufgenommen, dann reicht das eigentlich schon, dann weiß ich, was ich gemacht habe. Und manchmal, nicht jeden Tag, aber manchmal fällt irgendeine Erkenntnis raus, die separat zu notieren sich nochmal lohnt. Und die schreibe ich dann auf die Notizseite. Und das funktioniert total gut. Also da cool. Das ist anscheinend, ist das genau ja der Workflow, den ich brauche, um ein Tagebuch zu führen. Ja. Also und da zurückzublättern lohnt sich nicht, weil damit habe ich im Juni angefangen.
Mhm.
So, nächste Frage. Kommt wieder von Robert, der anscheinend nicht nur Gastronom ist, sondern auch ein Spaßbad betreibt. Er fragt.
Spasti, habe ich verstanden.
Nein, Spaßbad. Ein Spasti, wie soll das überhaupt gehen?
Ein Spasti zu betreiben?
Ja.
Vergiss es.
Okay. und der fragt nur ein Wort. Sauna?
Nein.
Nein. Der Magnus hätte gerne gewusst, welchen Geruch soll es als Duftbaum oder andere Duftspendernote geben?
Oh. Ach, das ist für mich ja ein sicheres Rezept für Kopfschmerzen, wenn ich das nur höre. So synthetische Düfte für den Innenraum, schrecklich.
Schlimm.
Aber ich habe einmal eine gute Erfahrung gemacht. Und zwar, letztes Jahr war das in Irland. Also da hatten wir uns so ein Airbnb gebucht und ich habe schon im Voraus in den Rätseln gelesen, dass die Leute die Duftkerzen loben.
Mhm.
Und ich so, ach du Scheiße, alles an diesem Haus macht so einen perfekten Eindruck, aber diese scheiß Duftkerzen. Und ich habe echt überlegt, ob ich vielleicht den Vermietern schreiben soll, dass wir da ganz empfindlich sind und sie bitte die Duftkerzen irgendwie entfernen sollen oder so. Aber dann dachte ich, nee, komm, sei nicht lächerlich, mach dich ja nur zum Affen. Und dann habe ich es halt gelassen. Und als wir aber da drin waren, es roch so himmlisch gut. Und das kam aus einer Duftkerze.
Hast du dir notiert, was für eine Duftkerze?
Ja.
Sprich.
Fresh Linen.
Gleich mal auf den richtigen Zettel schreiben hier.
Ah, aber, Vorsicht. Also frisches Leinen.
Ja.
Sozusagen. Ich wusste nicht, dass das überhaupt eine Duftnote sein kann, so duftkerzenmäßig. Habe ich noch nie gesehen. Und ich kann dir später sagen, von welcher Marke das war, weil ich habe mir nämlich dann zu Hause über Amazon eine Duftkerze geordert, die diesen Duft hatte, aber die war absolut ekelhaft.
Okay.
Die hat also gar nicht so gerochen, wie ich das erwartet hatte.
Das
und das ist so eine Marke aus England, weißt du, also die kriegt man hier auch nicht so leicht.
Eine Duftkerze, die ordentlich riecht, das wär's mal. Ich finde auch,
ja,
also,
und auch so gar nicht penetrant, weißt du, sondern so ein toller Duft, wie es auch manchmal nach Brot riecht oder so.
Mm.
Also gar nicht störend.
Mm. Nee, ich hätte auch, also ich finde auch nicht, dass es irgendeinen Duft irgendwie geben sollte. Sandelholz finde ich einen ganz angenehmen Geruch, aber den kann man auch durch Sandelholz erzeugen. Ansonsten, nee, ich bin auch nicht, also ich benutze Eau de Toilette, auch durchaus verschiedene. Ich rieche auch gerne gut, ich mag das auch gerne, wenn andere Menschen gut riechen, also nach einem Eau de Toilette, nach einem guten, nicht nach CK1 oder Lagerfeld oder so. Aber grundsätzlich habe ich ein echtes Duftproblem, vor allen Dingen diese aufdringlichen Synthetikdüfte haben wir ja auch schon öfter hier gehabt. Diese Leute, die draußen rumrennen und nach Weichspüler riechen wie Hulle oder nach Deo wie Hulle, das ist alles, das ist mir nix. Also dann lieber irgendwie so eine Lampe Bergère in den Raum gestellt. Das ist so ein Öllämpchen, Lampe Berger, falls du es nicht kennst. Da ist irgendwas drin, das frisst Gerüche.
Aha.
Die kannst du halt auch zum Fischbraten in die Küche stellen und so. Sind irre teuer, die Dinger.
Ja,
aber die machen eher den Geruch weg, als dass sie einen erzeugen.
Aber das ist doch schon mal sehr viel wert.
Ja, absolut. Also es ist halt so Fibrisieren des Raumes, ne?
Mhm.
Ja. Duft. Klick. Hasko und Daniel schreiben. Es ist der 16. Februar 2016 und hier von einer wichtigen internationalen militärischen Einrichtung aus, krass, stellen wir uns die Frage, gibt es die EU in dieser Form noch oder hat die Flüchtlingssituation bereits zu Zerwürfnissen und Abspaltungen geführt? 16.2016.
Du bist der Wochendämmerungs-Guy, du darfst die Frage beantworten.
Jein. Die Flüchtlingssituation hat zu Zerwürfnissen geführt, insbesondere jetzt momentan, also Mitte 2018, zwischen Italien und dem Rest der EU, beziehungsweise zwischen Italien, Österreich, Bayern und dem Rest der EU. Und es gibt die EU in dieser Form zwar noch, aber Großbritannien hat, und das ist, glaube ich, auch erst nach dem 16.2.16 passiert, ja natürlich, Großbritannien hat ein Jahr später den Austritt oder angekündigt, aus der Europäischen Union austreten zu wollen, und zwar zum 30. März 2019. Was mich nach wie vor vollkommen so ratlos zurücklässt, dass ich darüber nur lache. Ich kann da nicht ernsthaft drüber reden, über diese Brexit-Geschichte. Ja. Weil, wer macht denn sowas?
Das ist absolut lächerlich.
Das ist so unglaublich. Ja.
Ja.
Ich wäre ja jetzt viel stärker daran interessiert, was für eine wichtige internationale militärische Einrichtung das ist.
Ja, die sollen sich mal melden bei uns.
Genau. Schickt mal Fotos. Leo fragt, wie würden sich die Tanzstile verändern, wenn wir wegen der Polschmelze unter Wasser leben müssten?
Ich liebe diese Frage, was für eine tolle, fantasievolle Frage. Also fantasieanregend.
Ja, dann mach mal, weil
bist du überfordert?
Ja.
Hä? Okay, stell dir vor, wir leben unter Wasser, ja? Aus irgendeinem Grund, evolutionär bedingt, haben wir auch irgendwas ausgebildet, was uns befähigt, ja, Kiemen zum Beispiel, genau, oder irgendein Apparat am Kopf. auf jeden Fall können wir unter Wasser uns bewegen. Mhm. So, Wasser hat die Eigenschaft, dass wir uns natürlich nicht so schnell bewegen können wie normal hier auf der Erde.
Ja, und es ist,
das würde sich selbstverständlich auf die Tanzstile auswirken. Die
und es ist ein dynamischeres Medium, also du würdest dich langsamer, aber trotzdem fließender.
Ja, genau. So.
Und also Marschmusik unter Wasser würde nicht funktionieren.
Nee.
Ja.
Genau.
Stimmt.
Und was passiert mit uns als Zuschauern, wenn etwas langsamer wird? Wir schauen genauer hin. Und ich glaube, dass der Fokus dann voll auf den Details liegen würde. Also die Bewegungen der Finger und Zehen. Also diese feinen Bewegungen, die kleinen, die Mikrobewegungen, die würden, glaube ich, eine viel größere Bedeutung bekommen, weil sie einfach sichtbarer wären. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man besondere Kleidung zu diesen Tanzen tragen würde. So mehr so Hosen, so Sachen, die sich aufblähen im Wasser, besonders kunstvoll, sich aufblähen und sich wieder zusammenziehen, weißt du?
Ja, so MC Hammer-Hosen. Also.
Ja, genau so ungefähr.
Als du gesagt hast, man würde auf die Details achten. Als du gesagt hast, man würde eher auf die Details achten, hatte ich sofort so ein Dressurreitenbild im Kopf. Was ja irgendwie das Faschistoide ist, wie ich finde, wie man mit Tieren umgehen kann. Irgendwie so, los, links lang jetzt.
Nazi-Taucher.
Mama, was ist das für ein Vogel?
Das ist ein Nazi-Taucher.
Ach, so viel Spaß für die paar Mark, ey. So. Jetzt schreibt der Robert, das ist der Gastro-Robert schon wieder, der steht den ganzen Tag in der Küche, ist am Kochen und hat Fragen. Der schreibt, ich bin seit einiger Zeit Sportschütze und werde mir bald die erste Waffe, Kaliber 9mm, kaufen. Als Sportschütze im Großkaliber sieht man sich allerdings mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Wie steht ihr zu dieser Thematik?
Ganz ehrlich, ich habe mich mit diesem Thema noch nie beschäftigt und ich habe überhaupt keine Meinung dazu.
Okay.
Und du?
Ich finde, dass Schusswaffen, also nennen wir es Feuerwaffen, aber eigentlich auch Schusswaffen, auch Armbrüste und so, in Privatbesitz absolut nichts verloren haben.
Mhm. Also selbst wenn es nur Sport.
Ja, was soll das? Also, was ist denn das für ein Sport? Die Dinger, die sind dazu gebaut worden, also die sind ja nicht dazu gebaut worden, Waffe erfinden, um präzise auf Pappscheiben zu schießen, sondern die Dinger sind dazu gebaut worden, andere zu verletzen. Mhm. So, mithin zu töten. Dazu sind die Dinger da. Und ich finde, da sollten sie bleiben. Das ist das eine. Das andere ist, es ist nicht aus der Welt zu schaffen. Ja, es funktioniert in Ländern wie Japan zum Beispiel. Japan hat ganz extreme Waffengesetze. Da passieren praktisch keine Morde mit Schusswaffen. Passiert da nicht. Mhm. Ja, weil die haben, du musst irgendwie, es dauert 3 Jahre, du musst Psychotests machen und weiß der Geier, was, bis du überhaupt eine Schusswaffe haben darfst. Jetzt ist die Welt aber voller Waffen. So. Und wer unbedingt eine Waffe haben will, der wird die sich auch besorgen. Und dann ist das Ganze unkontrolliert und unreguliert. Und ich finde, dass dann wenigstens diejenigen, die Bock auf Ballern haben, und darum geht's, da darf man sich auch nichts vormachen, ja, es ist die Präzision, es ist die Faszination an der Technik, halt die Fresse, du hast Bock zu ballern, und es ist vollkommen okay, Bock darauf zu haben, zu ballern, habe ich auch, ja, so ist das nicht. Also das ist, ich habe, als ich letztes Jahr in der Türkei im Urlaub war, habe ich zielsicher den einzigen öffentlichen Gun Club der Türkei gefunden und bin da reinmarschiert und habe mir erstmal eine Kanone geben lassen. Es gibt die Leute, die haben Bock auf Ballern, und wenn du denen eine legale Möglichkeit gibst, das zu machen, dann sind die schon mal aus dem illegalen Bereich raus. Dann werden da schon mal nicht mehr so viele illegale Waffen gehandelt, die dann irgendwann in die Hände von irgendeinem Arschloch kommen. Ich bin da sehr zwiegespalten. Also ich sag mal, eigentlich haben die Dinger nichts in Privatbesitz verloren, aber ja, ist nun mal so. Und du kannst sie auch nicht zurückziehen. Weil selbst wenn du jetzt sagst, so, wir machen jetzt ein Schusswaffenverbot in Deutschland, dann sind die Legalwaffenbesitzer diejenigen, die ihre Kanonen abgeben. Aber die ganzen Mobster, die draußen rumlaufen und sowieso illegale Waffen in der Tasche haben, haben die dann immer noch und schießen immer noch aufeinander. Siehst du auch daran, dass mit legalen Waffen in Deutschland noch nie jemand zu Tode, oder nee, anders. Noch nie ist mit Sicherheit gelogen, aber es passiert fast nie, dass ein Legalwaffenbesitzer jemanden erschießt. Mhm. Das ist dann höchstens Schlamperei, also sowas wie Winneden zum Beispiel, da dieses Schulmassaker.
Ja.
Der war meines Wissens mit der Waffe seines Vaters unterwegs.
Mhm.
So, ne, da ist dann Papa, ist dann unvorsichtig, lässt den Schrank offen und Sohnemann holt sich die Kanone raus und geht dann mal ein bisschen ballern. Aber die Leute, die da Waffenbesitzer sind, von denen hört man nicht, dass irgendwas passiert.
Ja.
Also es ist ein bisschen ambivalent bei mir. Ja. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Klick. Da. Waldi. Waldi hat eine sehr lange Frage gestellt. Vor 2 Wochen sind 2 Personenzüge in Bayern kollidiert. Dabei kamen 11 Menschen tragischerweise ums Leben. In der Folge gab es große Betroffenheit in den Medien und der Gesellschaft. Schweigeminuten, öffentliche Trauerfeiern wurden gehalten, Veranstaltungen abgesagt und Kondolenzen erwiesen. Wenn man sich aber aktuelle Unfallstatistiken ansieht, so stellt man fest, dass in Deutschland jeden Tag ca. 10 Menschen irgendwo im Straßenverkehr sterben, ohne dass eine mediale und öffentliche Betrachtung dieses Ausmaßes stattfindet. Meine Frage. Warum bekommen Angehörige von Opfern solcher großen Unfälle immer mehr öffentliche Anteilnahme und Aufmerksamkeit als jene Angehörige, deren Liebsten jeden Tag irgendwo auf Deutschlands Straßen sterben? Ist die Tatsache, dass am gleichen Ort und zur gleichen Zeit mehrere Menschen sterben, für die Angehörigen schlimmer, als wenn die Opfer über den Tag und über das Land verteilt sind?
Natürlich nicht. Das hängt doch alles mit der Logik von News zusammen.
Genau.
Eine News ist etwas, ein Ereignis, das irgendwie Aufsehen erregt, das besonders ist. Und natürlich stürzt viel seltener ein Flugzeug ab, als halt ein Autounfall auf der Autobahn irgendwo passiert. Und das ist natürlich auch, das bringt die Leute in Wallung, wenn sie sowas hören. Das hätte ja mir passieren können, ja. Man begibt sich in die vertrauensvollen Hände, also man begibt sich in das, vertrauensvoll begibt man sich in die Verantwortung des Piloten,
ja.
Ja? Und dann passiert so ein Unglück, ja? Das sind solche Sachen, die funktionieren. Die funktionieren einfach als Geschichte. Und deswegen wird darüber berichtet.
Hm.
Ganz einfach. Und weil sie diesen Seltenheitswert haben, kann man auch darüber berichten. Alle paar Monate.
Einmal das. Und das andere ist, dass wir so wahnsinnig sind, als es als normal anzusehen, dass man beim Autofahren zu Tode kommt. Oder dass man durch die Benutzung von Autos zu Tode kommt. Das finden wir als Gesellschaft vollkommen normal. Oh, ja, ist überfahren worden. Oh ja, passiert halt. Ja, ja. Wir fahren halt Auto. Wir sind halt eine Autogesellschaft. Und da ist das vollkommen normal, dass Menschen daran sterben, dass wir Auto fahren. darum setzt uns das nicht so sehr zu. Ja, es sind 3000 Leute jedes Jahr, die da überfahren werden oder sich totfahren, andere totfahren. Ja. Aber das nehmen wir halt billigend in Kauf und zwar als Gesellschaft.
Ja, ja. Das stimmt.
Bei Flugzeugen, bei Bahnunglücken und so nehmen wir das nicht billigend in Kauf, eben auch wieder durch die Seltenheit vor allen Dingen auch, mit der das passiert. Wenn jetzt jede Woche ein Zug entgleisen würde, ja, dann wären wir wahrscheinlich, und wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt hätten, dass wir eine Zugfahrgesellschaft sind, dann würden wir das genauso hinnehmen.
Ja, genau.
Ja. Und für die Hinterbliebenen ist es egal.
Ja, natürlich.
Also ob ich jetzt von irgendeinem wildgewordenen testosterongeschwängerten Arsch mit seinem hochgezüchteten BMW plattgefahren werde oder ob ich mit einem Flugzeug abstürze, weil irgendwo was nicht richtig gewartet wurde, das ist meiner Mutter egal. Ich bin halt tot.
Natürlich. Und die Aufmerksamkeit von den Massen, das ist ja klar, warum die Angehörigen die bekommen, weil es halt in den Medien war. Das sind anonyme Menschen, die einfach nur ihr Bedürfnis nach Aufregung und Trauer ausleben. Und so eine Anerkennung ist eigentlich auch nichts wert. Und den Angehörigen ist das natürlich egal.
Du hörst meine Bronchien pfeifen. Ich habe Asthma. Wie regelmäßig putzt ihr die Wohnung, fragt Christoph. Hei.
Ja, unangenehme Frage.
Ja, ganz unangenehm.
Für mich persönlich ist das eine sehr unangenehme Frage, weil ich sehr selten putze.
Ich auch. Und sehr darüber selten. Hinaus bin ich ein extrem unordentlicher Mensch. Das heißt, ich bin noch nicht mehr in der Lage, mal schnell durchzusaugen. Hm? Andere können das, weil bei denen steht nicht so viel Scheiß in der Gegend rum. Ich bin auch gerade dabei, diesen Scheiß abzutragen, diesen Berg, aber
ja,
es geht sehr langsam.
Ja, das mache ich auch gerade, ja.
Ich drehe das mal in eine andere Richtung. Wenn man einen Staubsaugerroboter hat, dann macht der das im Wesentlichen. Und das ist geil.
Ja, aber ich hatte mal einen und ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen, dass der so ein Charakter war.
Ja.
Ich habe den halt als menschlich wahrgenommen. Ich hatte so das Bedürfnis, den überwachen zu müssen oder gucken zu müssen, wie der das so macht. Und ich habe nie die Lockerheit entwickelt, einfach mal zu sagen, okay, tschö, ich geh einkaufen, bis bald. Das konnte ich nicht.
Staubsauger-Anthropomorphisierung.
Ja, genau.
Ja, gut, nee, dann ist das doof. Aber wenn du das kannst, also das Ding einfach so vor sich hinfeudeln lassen kannst, dann ist das der totale Gewinn.
Echt?
Ja. Eine Freundin hat so ein Teil, und zwar den irgendwie den Testsieger, der ist auch irre teuer. Ich weiß gar nicht, die gibt's gut gebraucht auch, aber ich glaube, neu kostet der 700 Euro oder so.
Wow, okay.
Also richtig viel Kohle. Und der ist aber auch in der Lage, über so 2,5 Zentimeter Türschwellen zu klettern.
Ah.
Das heißt, der fährt auch in den anderen Raum und macht da weiter. Das
okay,
ist,
cool.
Also da kann ich nur, ja, aber ansonsten, nee, und wenn, also dieses Mal eben durchsaugen, mache ich sowieso nicht. Also ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, einen ganzen Raum auf einmal gesaugt.
Echt?
Also früher ja, aber was ich mittlerweile mache, ich habe dann irgendwann mal in so einem Anflug von Wahnsinn mir einen Dyson-Staubsauger gekauft. Das ist auch so ein Hersteller, der irgendwie, die haben so eine ganz besondere Technik da drin, bla. Und zwar wie nennt man das denn? Ja, so einen kabellosen, also einen Akkusauger von denen. Jetzt nicht so ein Krümelsauger, ne? Sondern der hat richtig so ein Rohr und vorne noch so eine Düse, wo so ein Schrubber drin rotiert und sowas. Und der hängt halt immer in seiner Ladestation. Und den nehme ich dann immer mal raus und saug mal hier die Ecke, häng den wieder rein. Und dann sauge ich mal da die Ecke. Also es ist immer so, wenn ich denke, oh Mann, da musst du aber mal wieder saugen. 5 Minuten irgendwie mich nur mit dem Ding abgegeben und wieder weggehängt. Dadurch wäre, wenn jetzt hier nicht so viel Unordnung wäre, würde der Raum kontinuierlich staubgesaugt werden. Aber halt nicht am Stück, so wie samstags sauge ich 2 Stunden lang meine Wohnung. Sowas mache ich nicht.
Mhm.
Habe ich nie gekonnt.
Ja, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen reinlicher zu werden und zu putzen. Ich habe auch letztens mein Buchregal ausgemistet, aber so richtig, so mit alles aus dem Regal räumen, das ganze Regal zur Seite schieben, saugen, putzen, drüber wischen, feucht und so weiter. Also so richtig gut sauber gemacht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sich dadurch mein Denken verändern könnte.
Mhm.
Ich glaube, dass Ordnung im Haus, meine Mutter hat immer gesagt, so wie es in deinem Zimmer aussieht, sieht es in deinem Kopf aus.
Ja.
Und ich glaube, da hat sie nicht Unrecht.
Ich würde das ein bisschen ausdehnen, also so wie es in meiner Wohnung aussieht, sieht es in meiner Seele aus.
Ja, Ja, aber das wirkt aufeinander beides. Ja. Und wenn ich glaube, wenn du es schaffst, wirklich Ordnung in deinem, einen Ordnungszustand in deinem Zimmer zu bewirken, dass es auch innen drin was mit dir machen kann. Absolut. Also ich habe zum Beispiel immer so dieses Phänomen, wenn ich es schaffe, in seltenen Fällen, meinen Schreibtisch aufzuräumen und auch den Tisch zu wischen, dann habe ich sofort Bock loszulegen mit irgendwas, mit irgendeiner Arbeit. Und ich krieg das dann auch gebacken, ich kann mich auf einmal konzentrieren.
Und das funktioniert sogar schon alleine durch die, ja, wie soll ich sagen, die Aufbruchsstimmung, die ich in mir habe. Also es ist so, ich habe vor ein paar Monaten angefangen, hier so einen Rappel zu kriegen, Bücher auszusortieren und so, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Ja.
Und auch ständig Sachen wegzuwerfen. Also ich habe überhaupt, ich benutze meinen Mülleimer im Moment gar nicht, sondern ich habe in der Küche so einen großen Müllsack hängen.
Ja.
Also weil ich jeden Tag irgendwas in die Hand nehme, was ich hier in meiner Wohnung habe und denke, also beziehungsweise in dem Moment, wo ich nur denke, brauchst du das noch, weiß ich, ich brauche das nicht, dann wandert das in den Müllsack. So außer wenn es ein sehr teurer Gegenstand ist oder einer, der sich, wo sich der Aufwand für mich auch lohnt, das zu verkaufen und so und verpacken, verschicken und sowas, die stelle ich alle an eine Seite. Aber ich schmeiße halt jede Woche Zeug weg. Also hier fliegt jede Woche Zeug raus, das sieht man noch nicht, außer wenn man so Schubladen aufmacht und sowas. Und alleine das hat schon was in meiner Einstellung zu mir und meiner Wohnung verändert. Das ist wirklich, ja, das stimmt schon.
Das ist total magisch. Das macht was.
Also allein durch diese Aufbruchsstimmung schon. Und wie mag das erst sein, wenn ich dann, ich hängt natürlich ein bisschen vom Wetter ab. Also übernächste Woche habe ich noch frei. Und da wollte ich mich hier wirklich, da wollte ich den großen Wurf machen, weißt du? Aha. So richtig. Und zwar so lange Bücher aussortieren und wegfahren und wegschmeißen und machen und tun, bis hier im Wohnzimmer nur noch die Sachen sind, von denen ich will, dass sie in meiner Wohnung sind. Oder das, von denen ich will, dass sie in meinem Wohnzimmer sind. Wenn dann 30 Grad sind, wird es wahrscheinlich nicht ganz so schnell gehen.
Ja, für mich war das ja eine totale Herausforderung, mich von Büchern zu trennen, die ich in irgendeiner Weise mit meiner Identität verbinde, in die ich aber schon seit Jahren nicht mehr reingeschaut habe. Es gibt so eine Reihe von Comics, die habe ich entdeckt als 19-Jährige. Mhm. Und die waren mir immer extrem wichtig.
Was war denn das?
Das waren von Jonan Vasquez Comics Squee und Johnny the Homicidal Maniac.
Kenne ich nicht.
Das ist so Gothic, total Gothic-mäßiges Zeug. Und Lenore, the cute little dead girl.
Nee.
Es ist alles so diese süße Gothic-Szene. Es gibt ja so zwei Arten von Gothics. Einmal diese dauerdeprimierten und dann diese lustigen.
Mhm.
Diese humorvollen mit den bunten Haaren und so. Und aus dieser bunten Ecke kamen halt diese Comics. Und die haben mir extrem viel bedeutet. Wirklich. Die waren ganz, ganz wichtig für meine Identität.
Mhm.
Und ich habe die jetzt aber schon seit 10 Jahren nicht mehr in die Hand genommen. Ich lese die nicht und ich finde die auch nicht mehr so witzig.
Mhm.
Und letztens habe ich tatsächlich das getan. Ich habe sie alle weggeschmissen.
Oh. Wow.
Und das hat sich verdammt gut angefühlt. Das war auch so ein Tschüss, alte Identität. Ich brauche diese alte Identität nicht mehr.
Ja. Ja, meine,
mir doch egal,
meine Comics werfe ich nicht weg. Also meine Comics sind das, was mit Sicherheit übrig bleibt.
Ja, bei mir sind das die Kunstbildbände, die werfe ich nicht weg.
Meine Comics sind das für mich. Ja, also ich habe Donald Duck Gesamtausgabe. Ich habe Don Martin Gesamtausgabe, ne, sowas halt. Ich habe alle Tim und Struppi, ich habe alle Asterix. Das werfe ich nicht weg. Da gucke ich halt auch immer mal wieder rein. Und die Kinder fangen auch an, sowas interessant zu finden. Also im Zweifelsfall kriegen die das eher, bevor ich es wegschmeiße. Nee, ansonsten schmeiße ich alles andere weg. Ich habe aber auch, meine Identität hängt auch nicht an Büchern. Merke ich gerade, wie du das so erzählst. Ja. Also es gibt jetzt
das ist gut so.
Ja, weiß ich gar nicht. Ist es?
Ja, es ist. Es ist nicht gut, sich an Materielles zu binden. Egal, was es ist. Und früher hatte ich immer voll Respekt. Ich dachte immer, wenn man intellektuell ist oder wenn man so an Wissen interessiert ist oder wenn man so rüberkommen will wie ein gebildeter Mensch, dann muss man eine große Bibliothek aufbauen.
Nee, das ist...
Halte ich für totalen Blödsinn mittlerweile.
Ist es auch,
Und ich bin so froh, dass ich da so einen lockeren Umgang mit habe, weil wirklich jedes Stück Besitz ist im Grunde Ballast.
Ja.
Ist wie so ein Ziegel, der dich festhält.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht trotzdem irgendwie, wie nennt man das, dass ich nicht trotzdem attached to many things wäre. Ne? Also mein Röhrenkofferradio.
Aber irgendwann wird's halt zu viel, als du überhaupt wahrnehmen kannst.
Seit
ich das Regal aufgeräumt habe, sehe ich erst, was ich ja alles hab. Ja. Ja, ich hatte, davor hatte ich überhaupt keinen Überblick, was das alles für ein komisches Zeug ist, das sich hier türmeweise stapelt. Mhm. Und jetzt sehe ich, was ich im Regal stehen habe und das ist super.
Ja. Ja, da freue ich mich drauf, echt. Also, das will ich gerne noch vor dem Winter vor allen Dingen hinbekommen.
Ja.
Oder auch gerne noch vor dem Herbst, weil ich auch den Verdacht habe, dass ich so oft wegfahre, dass ich so gerne ein Wohnmobil zum Beispiel hätte, mit dem ich jederzeit los kann und so. Ich glaube, das ist ein Fluchtreflex.
Ja.
Und zwar ein Fluchtreflex aus meiner Wohnung, in der ich mich nicht hinreichend wohlfühle.
Ja, ja.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich dieses Wohnzimmer, vielleicht schaffe ich es sogar, na, sanieren werde ich nicht schaffen, aber mindestens renovieren, also mal durchstreichen werde ich schaffen. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wenn ich dieses Wohnzimmer so habe, dass ich gerne in mein Wohnzimmer gehe und sage, ach Mensch, schön, hier setze ich mich hin und lese ein Buch oder sowas. Ich glaube, dass ich dann auch ganz schnell nicht mehr so dringend ein Wohnmobil vor der Tür stehen haben wollen würde.
Das ist super, das ist eine gute Erkenntnis. Ich kenne auch so jemanden, der es in seiner Messi-Wohnung nicht aushält und auch immer unterwegs sein muss.
Ja, und um unterwegs zu sein, brauchst du Geld. Ja? Darum gehst du viel arbeiten, bist darum die ganze Zeit gestresst und dir fehlt die Zeit, deine Wohnung auf Vordermann zu halten. Darum willst du immer weg. Dafür brauchst du Geld und Teufelskreis.
Ja, ja, so ist es.
Und das alles nur gut, wegen der Frage nach Putzen.
Ja.
Leonard fragt, in mir keimen gerade warme, weiche Gefühle. Leider gegen eine Freundin, ist auch schön, es muss gegenüber heißen, Leonard. Leider gegenüber einer Freundin, die dafür keine Verwendung hat. Kann man vermeiden, sich zu verlieben, wenn man es früh genug merkt? Alternative, kann man sein Ego so weit zurückstellen, dass die Sache zumindest nicht nervt und wehtut? Oh wow.
Ja, man
Welcome
kann
to
es
my
vermeiden,
life.
Sich, echt?
Ja, ja, ja.
Also, ich glaube, man kann vermeiden, sich zu verlieben, aber nur, wenn man in der glücklichen Situation ist, bestimmen zu können, ob man denjenigen sieht oder nicht. Ich glaube, wenn man zum Beispiel in seinen Arbeitskollegen verliebt ist, den man jeden Tag oder mehrmals die Woche sieht, dann wird es verdammt schwierig. Aber wenn man selber, wenn man einen Bekannten hat oder einen Freund oder was, den man nur dann sieht, wenn man es selber in die Hand nimmt, dann kann man das sehr gut steuern, indem man sich einfach sagt, aus den Augen, aus dem Sinn, Kontaktabbruch.
Okay.
Kontakt gering halten. Das
aber,
funktioniert.
Ja, aber die Person, in die ich mich verliebe, in die verliebe ich mich ja, weil ich viel Kontakt mit ihr habe. Also das ist ja, oder?
Ja, ja.
Also und dann breche ich den Kontakt ab zu einer Person, mit der ich sowieso eigentlich gerne Zeit verbringe. Das ist
ich
doch
verstehe,
dann
das klingt doppelt. Wie etwas, was man nicht machen möchte.
Ja.
Also man möchte ja sozusagen Kontakt mit ihr verbringen. Aber wenn man weiß, dass es nichts bringt, also Ich war oft in meinem Leben ganz unglücklich verliebt, zum Beispiel in irgendwelche Leute, die vergeben waren.
Detlef.
Ja, Detlef. Ja, zum Beispiel, genau. Und was mir da geholfen hat, waren auch so, war in der Fantasie, diese Beziehung, die ich mit ihm hoffe zu haben, durchzuspielen. Und zwar mit allen Höhen und Tiefen bis zu ihrem Verfall.
Hui.
Und das ist cool, das funktioniert. Es geht darum, du musst natürlich auch Bock drauf haben, es geht darum, dir selber eine Geschichte zu erzählen vom Verlauf dieser Beziehung, die so verläuft wie die meisten oder ein Großteil der Beziehungen, dass nach der Verliebtheit halt irgendwann die Entliebung kommt.
Mhm.
Und wenn man sich in den Gedanken bis an diesen Punkt gebracht hat, wo man diesen Menschen ansieht und sich denkt, was wollte ich eigentlich von dir? Wer bist du überhaupt? Ich will doch gar nicht mit dir zusammen sein. Dann hat man gute Chancen, dass man halt mit der eigenen Gedankenkraft sich aus dem Verliebtsein herausmanövriert.
Lass mich das konterkarieren mit der Frage, wie kannst du wissen, dass derjenige nicht der ist, mit dem du zusammenbleibst?
Ja gut, aber manchmal weiß man das.
Das
also
stimmt.
Manchmal verliebt man sich ja in Leute, wo man ganz genau weiß, hey, ich bin jetzt in dich verliebt, weil du irgendwelche komischen Sehnsüchte in mir triggerst, die ich seit meiner Kindheit habe.
Ja, ja.
Oder weil du irgendwie geil aussiehst und mich das an irgendwas auch wiederum erinnert, was ich haben will. Aber im Grunde wärst du nicht der Richtige für mich,
ja.
Weil. Und dann kommen 1000 Gründe. Und in so einer Situation ist es super, sich diese Beziehung tatsächlich auszumalen.
Stimmt, das stimmt.
Dann fallen einem ganz viele Situationen ein, die, wo man sich denkt, nee, also da zum Beispiel wird es nicht funktionieren.
Ja.
Ja, weil der Typ zum Beispiel ein so extrovertierter Guy ist, der von Party zu Party rauscht und du selber bist halt still und schon gibt's Konfliktpotenzial.
Ja. Ach, wieder was gelernt. Robert fragt.
Ja.
Ach so, Entschuldigung.
Nein, also ich hoffe, dass derjenige, die dieses Problem schon alleine gehandelt hat und also
oder sie jetzt glücklich sind bis an ihr Lebensende.
Ja, genau. Also weiter geht's.
Robert fragt, macht es die junge Generation besser?
Was jetzt genau?
Alles.
Alles. Ich lese immer wieder mal, dass für die junge Generation so etwas wie Karriere nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass die immer jetzt so alles vereinbaren wollen und so und mehr auf Lebensqualität achten als auf Aufstieg. Wenn das stimmen sollte, finde ich das super.
Ich glaube da nicht dran. Also es ist Generation Y heißen die, glaube ich, mittlerweile, ne? Oder?
Ja,
oder ist
ja, das genau. Aber die Z-Leute, die gibt's auch mittlerweile schon.
Ach so, okay. Also ich glaube, dass dieses uns ist Karriere nicht so wichtig, das ist, glaube ich, ein Mythos, der hauptsächlich von den Medien gefüttert wird, weil in Medienberufen Karriere nicht mehr so möglich ist.
Ah.
Ich stelle das jetzt sehr verkürzt dar. Ich glaube nicht, dass wenn du einen 19-jährigen oder 21, ich weiß nicht, wie alt man sein muss, Busfahrer fragst. Oder wenn du einen 21-jährigen Werkzeugmacher fragst oder einen Maschinenbauer oder einen Banker oder weißt du so, also die klassischen wertschöpfenden Berufe oder die klassischen Dienstleistungsberufe fragst, glaube ich nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass dir ein Busfahrer sagt, ja, ich würde gerne nur 3 Tage die Woche arbeiten und dafür mich irgendwie verwirklichen. Weil wenn der Busfahrer nur 3 Tage die Woche arbeitet, verdient er 650 Euro im Monat.
Ja.
So, und dieses, mir ist halt viel wichtiger, wie der Arbeitsplatz ausgestaltet ist und so. Das kannst du halt super machen bei so Jobs, wo projektbezogen gearbeitet wird, Software oder halt Medien oder sowas. Und ich glaube, dass das so ein Mythos ist, der daher kommt, weil das natürlich ein Lebensstil ist, den man im Internet besonders gut sieht. Weil natürlich, wer so lebt, hat auch überhaupt nur den Raum oder auch die Kraft, die Muße, sich im Internet zu äußern und darzustellen.
Das stimmt natürlich,
das heißt, du siehst halt, das Internet ist halt voller Menschen, die Zeit genug haben, an einem Dienstag tagsüber ins Schwimmbad zu gehen und abends dann den Podcast aufzunehmen. Daraus aber zu schließen, dass das ein gesellschaftlicher, also ein Megatrend ist, irgendwie so ein unterliegender Trend, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass es jungen Menschen in der Mehrheit immer noch drauf ankommt, einen ordentlichen Abschluss zu machen, einen ordentlichen Job zu kriegen, da auch ordentliches Geld zu verdienen, da auch ordentlich aufzusteigen, um in 10 Jahren mehr zu verdienen als heute, ein Haus, ein Auto, ein Hund. Ich glaube, dass das ungebrochen ist. Außer vielleicht in so großstädtischen Milieus, die natürlich viel dynamischer sind und wo du dir sowieso nicht mehr die Wohnung leisten kannst und sowas alles. Aber ich glaube, dass wir da alle einen Mythos aufsitzen.
Mm.
Und ich glaube, die junge Generation wird es besser machen. Ich glaube, dass die jetzt meine Kinder sind, ich werde dieses Jahr im September 49, das heißt, meine Kinder wären jetzt so vielleicht 20. Ich glaube nicht, dass die es besser machen, weil ich habe das Gefühl, dass sie komplett apolitisch sind und ich habe nicht das Gefühl, dass da was passiert. Also das ist irgendwie, ich habe so den Eindruck, dass so meine Generation so ein bisschen die letzte ist, vielleicht noch die jetzt 40 sind oder so, die noch irgendwie eine politische Sozialisation haben, die vielleicht auch in größeren Zusammenhängen denken, die auch vielleicht in Längerfristigkeit, also in Zukünften denken oder sowas. Also das ist irgendwie so ein Eindruck, den ich habe. Und ich glaube, dass die jetzt meine Enkel bald werden, also die jetzt 10 Jahre alt sind, sagen wir mal, ich glaube, dass die es besser machen werden, weil denen werden wir einen solchen Scherbenhaufen hinterlassen, dass sie sich irgendwas einfallen lassen müssen.
Mhm.
So, das ist so meine Überzeugung.
Ja.
Und wenn ich dann nach Afrika gucke, denke ich, vielleicht sollten wir mal lieber gucken, auf welchem Kontinent die Zukunft geschrieben wird. Weil die schreiben da Zukunft, ne? Da passiert richtig was in Afrika. Also wenn du so guckst, was es so an Berichterstattung aus Afrika gibt, aus diesem einen großen Land im Süden.
Ja.
was da so an Berichterstattung gibt, insbesondere so aus so, wenn du nach Zentralafrika gehst, was da auch für eine wirtschaftliche Dynamik existiert. Das ist schon interessant, was da die Gesellschaften so machen.
Ja. Das hat der Harald Welzer ja auch gesagt oder geschrieben in einem Buch. Nee, in einem Podcast hatte das letztens gesagt, dass die Leute da tatsächlich Zukunft haben, weil sie an Zukunft glauben, weil sie Zukunft gestalten. Und das wäre etwas, was er hier halt überhaupt nicht mehr sieht.
Ja. Ja, ja, ja. 55 Länder hat Afrika, glaube ich, übrigens. Ich wollte es nur mal sagen, so nicht, dass jetzt irgendwie wieder das Messer in der Hose, Verzeihung, die Machete in der Hose aufklappt. Stefan fragt, warum gibt's eigentlich in so wenig deutschen Küchen Wasserhähne mit herausziehbarer Handbrause? Das frage ich mich auch. Betreiben die Deutschen hier eine ähnliche Art von Technologieverweigerung wie die Engländer mit ihren Mischbatterien?
Oh, mir bloß auf mit denen.
Das ist echt, das ist so kaputt, oder?
Ja, das ist total sinnlos.
Also, aber, ja, das ist so kaputt.
Okay, also jetzt hier die Wasserhähne mit herausziehbarer Handbrause.
Die kosten Schweinegeld und die Deutschen sind geizig. Die brauchen die ganze Kohle für das Auto, was vor der Tür steht.
Außerdem, das ist doch, also ich habe das jetzt immer so als so ein optionales Ding, fast als Statussymbol wahrgenommen. Das kann man sich halt kaufen, wie man sich so einen Duschkopf kauft, so einen neuen Duschkopf und den dran machen.
Ja.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich hab
Hast du, jetzt, kaufst du dir keinen neuen Duschkopf und machst den dran?
Doch. Ach so. Doch, bei meinen Eltern, die haben so eine herausziehbare Handbrause. Ja. Wir haben jetzt sowas nicht, aber ich vermisse es auch nicht.
Interessanterweise.
Also wozu, was soll ich genau damit machen? Ich glaube, das lohnt sich nur bei so richtig großen Küchen, die du mit diesem Strahl dann auch reinigen kannst.
Ich habe zum Beispiel keine Spülmaschine. Mhm. Und ich denke gerade, scheiße, so ein Ding willst du eigentlich haben. Warum hast du sowas nicht? Weil damit kannst du halt super mal so Teller abspülen und sowas alles. Das ist total super.
Aber das kannst du doch auch unter normalem Wasserhahn, oder?
Ja, aber wenn das da so einen schönen Strahl drauf spritzt, den ich auch noch steuern kann, den Strahl, also dass ich nicht den Teller hin und her schwenken muss, sondern den Teller festhalten, den Strahl bewegen kann, das finde ich gerade eigentlich eine sehr attraktive Vorstellung.
Ja, mag sein. Das bei mir nachrüsten mir wäre das jetzt, mir wäre das jetzt die Investition nicht wert.
Und ich habe mir neulich einen neuen Duschkopf gekauft. Mhm. Und der heißt ist irgendwie, der ja, also fürchterlich teuer gewesen. Den habe ich in einem Hotel, als ich im März, glaube ich, war ich in Bayern unterwegs. Da hatte ich den in einem Hotel und dachte, boah, ist das geil, weil das ist so ein bisschen so Regenduschenartig. Also weißt du, so tropischer Regenmäßig halt. Sowas baue ich mir aber hier nicht ein, weil ich habe auch keine Duschkabine, wo ich sowas einbauen könnte. Sowas hatte ich auch mal, das ist dann kaputt gegangen. Ich will das auch gar nicht. Aber da hatten sie halt so einen Brausekopf, der das so halbwegs imitiert hat und den habe ich mir gekauft und eingebaut. Das ist total geil, mit dem Ding zu duschen. Mhm. Weil das so weicher, ne, so ein weicher Schwall, der irgendwie so über einen rüberläuft. Sehr schön, also. Aber warum's? Ich vermute mal wirklich, weil die Leute alle Spülmaschinen haben und da brauchst du so ein Ding tatsächlich nicht mehr, oder?
Ja, oder sie sind einfach gewöhnt an das, was sie haben und solange sie es nicht bei anderen sehen, solange nicht alle ihre Bekannten und Verwandten das Gleiche haben, haben sie halt auch nicht das Bedürfnis, sich das zu kaufen. Ja,
wie die Engländer mit ihren zwei Wasserhähnen halt.
Quatsch da, ja.
Vanessa schreibt, kennt ihr den Geruch von Elmex Gelee?
Ja.
Echt? Ich nicht. Wenn ja, findet ihr den auch so schrecklich übelerregend? Wenn nein, das ist eine Art Zahncreme, die bei Kindern beim Zahnarztbesuch aufgetragen wird. Man darf nachher 30 Minuten nichts essen oder trinken. Dieses Zeug soll den Zahnschmelz härten, man kann es auch für zu Hause kaufen. Es schmeckt und riecht ziemlich heftig nach Zahnarzt und ein bisschen süß scharf.
Ja.
Warum können die Pharmafirmen nicht etwas besser Schmeckendes herstellen?
Das können die nicht machen, weil... Also das soll ja den Zahnschmelz härten, ja? Das ist also nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht, wie etwa Zahnpasta. Deswegen darf es halt nicht so lecker schmecken wie Zahnpasta, weil dann könnte man es leicht verwechseln und könnte es jeden Tag machen. Wer vielleicht sogar versucht, das zu machen jeden Tag, weil man sich da so leckeres Zeug ins Maul schmiert. Also ich glaube, das ist deswegen so ein bisschen eklig, weil diese Nachricht halt ankommen soll, hey, das ist ein Mittel, was sich von der Zahnpasta unterscheidet und das tust du dir halt nicht jeden Tag drauf. Könnte ich mir vorstellen.
Klingt plausibel, ja, dann ist das auch so. Wenn was plausibel klingt, dann ist das so. Das wissen wir alle. Ja. Benjamin schreibt, ich plane gerade zum ersten Mal ein Sachbuch zu schreiben. Au. Deutsch oder Englisch? Auf Deutsch bin ich nuancierter und poetischer. Mit Englisch trete ich mir weniger Probleme mit Höflichkeits- und Geschlechtsformen ein. Wenn du poetisch sein willst, werd Poet und schreib kein Sachbuch.
Exakt das Gleiche wollte ich auch gerade sagen.
Dieses Geschwafel, was in deutschen Sachbüchern immer steht, das hält doch keine alte Sau aus. Guck mal einer in ein englischsprachiges Sachbuch, da sind klare Sätze, das ist so formuliert, dass jeder Scheißer das versteht. Und sobald du in ein deutsches Sachbuch guckst, musst du dir erstmal irgendwie wieder ein Fremdwörterlexikon daneben legen.
Ja.
Nix Poesie. So. Und das also, mit den Höflichkeits- und Geschlechtsformen, wenn das dein Problem ist, schreib kein Buch.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Genau, außerdem, hast du eine Plattform? Interessiert es irgendjemand, was du zu sagen hast? Das ist nämlich etwas, das muss man sich halt immer fragen, ja? Jeder Hanswurst meint ja immer, ein Sachbuch schreiben zu können. Über irgendein Thema.
Arschloch.
Ja. Aber du musst es halt auch mal aus der Perspektive von einem Verlag betrachten, der das dann rausnehmen soll.
Ja.
Der fragt sich natürlich, wer soll das lesen?
Ja.
Und wie ist dein Konsumverhalten bei Sachbüchern dein eigenes?
Ja.
Wenn du in der Buchhandlung stehst, von wem willst du dir Tipps geben lassen? Von wem willst du dir Wissen vermitteln lassen? Von einem Nobody, von dem noch nie irgendjemand gehört hat, der zum Beispiel nicht mal einen Universitätsabschluss hat oder so und der einfach so seine Laiensicht auf die Dinge dir präsentiert? Oder lässt du dir das Wissen halt lieber von jemandem kredenzen, der eine große Plattform hat, der ein großes Publikum hat, bereits aufgebaut, der eine Autorität ist in seinem Feld, auf seinem Gebiet. Und dann gibt es natürlich auch so diese Influencer-Literatur natürlich. Also wenn Holger Klein zum Beispiel ein Sachbuch schreibt, dann denkt halt der Verlag, hey, der erreicht super viele Leute und wir können so kalkulieren, dass viele Leute auch sein Buch kaufen werden, allein deswegen, weil er in ihrem Leben ist, weil er der tolle Podcaster ist, den die halt regelmäßig hören, ja. Aber so jemand, der sich einfach denkt, ja, ich schreibe mal ein Buch über etwas, was ich weiß, der hat praktisch keine Chance. Also sorry to break this. sorry, wenn ich das so direkt sage, aber es ist wirklich so.
Ja, vermutlich. Ja.
Buch zu schreiben für den Familien- oder Freundeskreis, bitteschön. Das soll ja auch Spaß machen, aber ja. Und was diese Englisch-Deutsch-Sache angeht, also das finde ich immer ganz interessant. Weil es ja tatsächlich so ist, dass man in verschiedenen Sprachen anders denkt. Und ich habe das einzige tolle Buch von Haruki Murakami, das ich gerne gelesen habe, ist kein Roman, sondern das Buch, das steht hier im Regal, von Beruf Schriftsteller.
Ah.
Und da schreibt er einfach darüber, wie er zum Schreiben gekommen ist und wie er so schreibt oder geschrieben hat und was sonst so seine Gedanken sind. Also eigentlich nur so ein langer Monolog, aber ziemlich interessant zu lesen. Und er schreibt auch, dass er seine ersten Kurzgeschichten auf Englisch geschrieben hat. Und zwar war das eine Strategie, um seine Sprache möglichst einfach zu machen.
Ja.
Um mit wenigen Wörtern, die ihm in englischer Sprache zur Verfügung standen, möglichst viel auszudrücken. Er hat also diese Geschichten auf Englisch geschrieben, um auf Englisch zu denken, also dieses begrenzte Denken zu haben, also mit begrenztem Wortschatz halt operieren zu müssen und sie dann ins Japanische übersetzt, wo sie dann plötzlich, diese Geschichten dann eine große Klarheit hatten und frei waren von Schnickschnack und irgendwelchen Ausschweifungen. Also
und
das kann durchaus sinnvoll sein.
So rum wäre es dann schlau zu sagen, ich schreibe mein Buch auf Englisch, damit es nicht so ein Gelaber ist und übersetze es dann ins Deutsche.
Ja.
Ja.
So ist
um die Adjektivitis ein bisschen loszuwerden und so, ja.
Genau, also das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee.
Ja. So, ich habe auch mal seinen Namen, also wenn der Name in der E-Mail stimmt, jetzt mal so gegoogelt, also wir sind ja 2,5 Jahre später jetzt oder etwas über 2 Jahre später, hat bisher kein Buch veröffentlicht.
Ah.
Zumindest nicht unter dem Namen.
Okay.
Robert fragt, habt ihr Pflanzen in der Wohnung?
Ja. Ich habe Pflanzen in der Wohnung.
Ich auch. Eine. Einen Fikus, einen kleinen, so ein Bonsai-Fikus.
Ja, ich habe so mehrere Pflanzen, also so mehrere Palmengewächse, palmenähnliches Zeug, aber die machen mir gerade große Sorge, weil da so viele braune Blätter schon dran sind. Also die müssen bald mal ausgewechselt werden, glaube ich.
Ich habe so einen kleinen Fikus, also der, glaube ich, so wie so ein Bonsai gemeint ist, aber irgendwie ein Trieb ist so rausgezogen und der überlebt meinen braunen Daumen, was wirklich faszinierend ist, dass der so lange in meiner Obhut existieren kann. Also ich glaube, ich habe den schon seit 6 Jahren oder irgendwie sowas. Aber der wird jetzt auch nicht so riesengroß, sondern der bleibt relativ klein. Aber mehr auch nicht. Mir gehen Pflanzen immer kaputt. Ich bin nicht in der Lage, Blumen zu gießen, obwohl ich sie sehe. Ich weiß nicht, was das ist. Matti fragt sich, ob wir Horrorfilme mögen.
Nee, mag ich nicht.
Ich auch nicht.
Finde ich stressig und nervig.
Ah, okay. Mich langweilen die.
Ja, und langweilig auch, ja.
Also jetzt so im Moment des Effekts, der funktioniert natürlich bei mir. Ne? So, oh Gott. aber mich langweilt das. Da ist so, storytechnisch ist das immer so dünn.
Ja.
Irgendwie, Unschuldiger wird von das Böse heimgesucht. Das reicht mir immer nicht. Björn fragt, ab wann beendet man Freundschaften? Beziehungsweise ab wann beendet man den Kontakt zu seiner Familie? Wow.
Ja, Familie finde ich ist ein Sonderfall. Also da würde ich aufpassen. Da gelten ja ganz andere Regeln als bei Beziehungen, die man sich selbst ausgesucht hat. Also Familienkontakt beenden, weiß ich nicht. Da muss schon wirklich etwas ganz, ganz Schwerwiegendes vorgefallen sein.
Ich kann mir nichts vorstellen. Also ein Freund von mir hat mal einen Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Da war Auslöser, dass seine Familie auf Teufel komm raus seine Freundin nicht akzeptiert hat.
Okay.
Und auch gegen die agitiert hat und so. Also ne, versucht hat, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen auch. So nach dem Motto, wenn du mit dieser Frau zusammenbleibst, enterben wir dich. Also solche Sachen. Daraufhin hat er den Kontakt abgebrochen. Zu einem späteren Zeitpunkt aber sogar dann auch erkannt, dass seine Familie zwar überreagiert, in der Sache aber recht hat.
Ah, okay.
Und auch der hat wieder Kontakt zu seiner Familie. Also das.
Ja, oder wie oft hört man solche Geschichten wie Familie akzeptieren Homosexualität des Kindes nicht? Die
ja, okay.
brauchen dann so 10 Jahre, mhm. manchmal auch 20, ja, aber dann checken sie es und dann ist auch wieder eine Versöhnung möglich.
Ja, ja. Und Kontakt zu Freunden abbrechen, also ab wann beendet man Freundschaften? Also ich finde ja, dass ein wichtiger Faktor in Freundschaften ist, ansprechbar zu sein.
Ja, genau. Wenn das nicht mehr gegeben ist oder wenn man einfach, ach, ich weiß nicht, ich habe Freundschaften immer relativ schnell beendet und leicht, weil ich auch nie so richtig tiefe Freundschaften hatte.
Ach so, okay.
Und da reicht es eigentlich auch, wenn man sich sagt, ich fühle mich nicht wohl in deiner Anwesenheit.
Ja, das ist es ja.
Ich fühle keine Nähe zu dir.
Ja.
Das ist schon Grund genug eigentlich.
Man muss das ist eigentlich auch ein guter, ja genau, das ist auch ein guter Grund. Ich fühle mich in deiner Nähe nicht wohl. Ja.
Ja.
Das ist ein sehr guter Grund. Nur das muss man auch erstmal formulieren können, weil damit verletzt man ja den anderen möglicherweise auch. Ne?
Ja. Ja, meistens geht es ja wirklich darum, dass der andere nicht auf deiner Wellenlänge ist.
Oder nicht mehr auf deiner Wellenlänge ist.
Oder nicht mehr. Man hat sich halt auseinandergelebt. Die Interessen sind auseinandergegangen.
Tja. Nochmal Björn fragt, wie reagiert man am besten, wenn man einen Bekannten oder Kollegen in der Bahn trifft, man aber eigentlich seine Ruhe haben will und Podcast hören? Ignorieren, übersehen, Frage. Verstecken?
Sehr gute Frage.
Habe ich ständig, wenn ich mit der Bahn zur Arbeit fahre.
Ja, das glaube ich dir. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich kenne das Problem auch. Und immer, wenn mir das begegnet ist, habe ich einfach verträumt aus dem Fenster geschaut und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zu verweigern, ja. Also ich habe ja immer Kopfhörer dabei. Das ist schon mal geil. Wenn du verträumt aus dem Fenster schaust und Kopfhörer auf hast,
ja.
da kann der andere noch so sehr winken und Hallo sagen. Du hast jedes Recht zu sagen, ich sehe dich, ich höre nichts, ich bin ganz woanders. Aber weißt du, was man auch machen kann? Das ist total offensiv und klingt wie eine Provokation, aber man kann es bringen. Man kann einfach ganz direkt zu demjenigen sagen, du, ich muss auf der Fahrt noch was anderes machen. Ist nicht schlimm, wenn ich mich woanders hinsetze, oder?
Genau so mache ich das.
Wir müssen halt nicht zusammensitzen, weil das ist nicht schlimm.
Nö.
Es ist wirklich nicht schlimm. Also wenn jemand so etwas zu mir sagen würde, ich wäre überhaupt nicht beleidigt. Ganz ja. Im Gegenteil, ich würde das sehr wertschätzen, dass derjenige ehrlich ist und jetzt nicht irgendwie awkwardly da mit mir sitzt und labert.
Die Erfahrung habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe auch meistens Kopfhörer drin, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin. Und wenn ich dann einen Kollegen oder eine Kollegin treffe, sag ich halt einfach, du, nichts Persönliches, ich würde das gern zu Ende hören. Weil ich höre dann halt auch in der Regel Podcasts und würde das dann auch wirklich gerne zu Ende hören.
Ja.
Und wenn es jetzt irgendwie der lange verschollene, also ne, gibt halt auch so Kollegen, die du ein Jahr nicht gesehen hast, wo du dich dann wie blöde freust oder so, aber das merkt man dann auch, finde ich. Dann,
ja, ja,
dann ergibt die Situation das, dass man sich miteinander unterhält. Aber wenn das jetzt so, ich sag mal, die Standardkollegen sind, da ist das völlig in Ordnung. Also das das macht nichts. Björn hat ganz schön Output hier. Welche Ticks habt ihr, fragt er. Oh, war ja.
Welche Ticks habt ihr?
Mhm.
Keine Ahnung.
Ich überlege, ich weiß es auch nicht. Also ich, Höchstens sowas wie Lieblingsworte. Das habe ich manchmal. Also das ist so ein Wort, dass ich irgendwie ein Wort habe, das ich auf einmal inflationär oder zumindest quasi inflationär benutze. Also das passiert gerne. Aber ist das ein Tick?
Weiß nicht.
Weiß ich auch nicht. Weg die Frage. Johanna fragt, was ist schlimmer, am Geburtstag alleine sein oder an Weihnachten?
Ha. Ja, witzig, ich habe eigentlich so viele Geburtstage schon alleine verbracht, dass mich das überhaupt nicht schrecken kann. Und Weihnachten habe ich noch nie allein verbracht. Keine Ahnung, wie das ist. Und es gab auch immer so eine Geschichte bei uns am Weihnachtstisch, die hat meine Mutter immer erzählt, also keine richtige Geschichte, sondern die hat halt immer gesagt, seid doch mal froh und dankbar, Kinder, dass wir hier alle zusammensitzen. Denn irgendwo da draußen, in einem kleinen Leuchtturm, sitzt ein einsamer Mensch bei einer Dose Sardinen, bei Kerzenschein und der muss ganz alleine feiern. Und weißt du, ich habe da immer gedacht, wie geil, das will ich auch. Ich will auch oben im Leuchtturm sitzen und lecker Sardine essen, statt diesen komischen Karpfen hier.
Karpfen ist aber auch eklig.
Bei Kerzenschein. Ja, in Polen isst man Karpfen und das ist sogar, man schlachtet ihn sogar selber. Man lässt ihn erst ein paar Tage in der Badewanne schwimmen.
Ja, damit er nicht mehr ganz so sehr nach Müllkippe schmeckt, ne?
Ja. Und dann schlachtet man den, genau. Also das wurde mir früh eingeimpft, als die absolute Horrorvorstellung, Weihnachten allein zu verbringen. Und ja, ich kann es mir auch bis heute nicht vorstellen, dass ich Weihnachten allein verbringe, das geht nicht. Hast du schon mal Weihnachten allein verbracht?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube nicht, nee. Aber ich finde das, also Geburtstag alleine zu sein, ist mir vollkommen egal. Das ist
mir random. Wurscht. Das ist einfach nur ein Tag wie jeder andere. Ja.
Weihnachten, ich glaube, ich habe Weihnachten auch noch nie alleine verbracht, aber ich finde, das wichtige Wort, was du gesagt hast, war feiern. Wenn du etwas feierst, dann machst du das eigentlich immer in Gesellschaft. Also ich habe noch nie irgendwas gefeiert, ohne dass ich in Gesellschaft war. Ich habe dann schon mal irgendwie mir einen angezwitschert, weil ich irgendwas total geil fand. So, ne, hey, neuer Job.
Ja, ja.
Aber das ist nicht feiern. Also ich glaube, feiern ist immer in Gesellschaft. Das heißt, wenn es darum geht, Weihnachten zu feiern, dann kannst du das nur in Gesellschaft. Ansonsten wirst du kreuzunglücklich. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, Weihnachten auch nicht in Gesellschaft zu verbringen. Das Problem ist halt, und ich habe ja, je älter ich werde, also klar, so mit 20 findet man Weihnachten ja voll schlimm und ist ja alles so kommerziell und so.
Ja, genau.
Das habe ich ja dann irgendwann mit 30 wieder abgelegt und habe festgestellt, ach Mensch, zwischen Weihnachten und Neujahr ist die einzige Zeit im Jahr, wo sich die Erde ein bisschen langsamer dreht.
Ja.
Und es ist halt ganz schön, dass jeder irgendwie ein bisschen mehr Zeit hat und man sich ein bisschen mehr Zeit füreinander nimmt und so. Das würde mir, glaube ich, fehlen.
Ja.
Würde ich Weihnachten alleine verbringen. Gleichzeitig hätte ich natürlich dann trotzdem auch die Ruhe und die Welt wäre langsamer und sowas. Aber da würde ich dann vielleicht nicht mehr so gut drin funktionieren, weil nicht mehr so oft auf Twitter eine neue Nachricht kommt oder so. Ne?
Mhm.
Ja. Nochmal die Johanna, die fragt, ob wir Menschen kennen, die bestimmte Redewendungen andauernd falsch verwenden und wie wir damit umgehen. Meine Kollegin sagt zum Beispiel ständig, wie gesagt, auch wenn wir nie über das betreffende Thema gesprochen haben. Ihre Entschuldigung ist, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache sei. Dennoch macht mich das hin und wieder so wahnsinnig, dass ich, wie Holgi sagen würde, Gewaltfantasien bekomme. Wie weise ich sie am besten darauf hin, dass, wie gesagt, keine Universaleinleitung für jeden Satz ist? Ich bin da ja brachial, ne? Also wie gesagt, nee, hast du nicht gesagt. Das mache ich dann halt so lange, bis derjenige aufhört, wie gesagt zu sagen.
Oh, okay.
Und das geht relativ schnell, weil die sind halt oder sie gehen halt. Kann halt auch passieren, dass du dann irgendwie einen Freund weniger hast. Aber das passiert halt total selten nur noch.
Was mich total rasend
macht.
Hab,
also, wie gesagt, ist aber auch so, ich verorte das sehr stark auch nach, ich sag mal, ja, hier so nach Ostdeutschland, so Brandenburg, Berlin-Brandenburg, die Ecke. Da ist das so was wie ein Ne. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, das und das und das gemacht, wie gesagt.
Ach, interessant.
Das okay, höre ich hier ja, total oft.
Ich kannte das gar nicht.
Das macht mich auch irre. Also, weil, wie gesagt, macht mich auch wirklich irre. Aber das, ja.
Wo ich in letzter Zeit immer wieder eine Krise krieg, ist, wenn Kunden in einen Buchladen kommen und sagen, also die sagen gar nichts, also die kommen rein und sagen, und zwar. Dann würde ich immer sagen, hallo, das heißt, ich hätte eine Frage, slash, ich hätte eine Bitte, und zwar. Du kannst nicht in den Laden gehen und sagen, und zwar, Frank Schätzing. Weißt du?
Und zwar Frank Schätzing.
Ja, und zwar Frank Schätzing. Ach so, wollen Sie das Buch anschauen, kaufen, bestellen?
Genau.
Das nee, wirklich, die stammeln sich da einen ab. Und das sind deutsche Muttersprachler, das sind keine Ausländer. Und
das kenne ich so nicht. Ja, nee, das kenne ich so nicht. Aber ich arbeite auch nicht im Buchladen.
Ja, aber weißt du, kein zwar, Grüß Gott, kein ja. Guten Tag, nichts. Echter Hammer.
Da müsste man sich jetzt auch mal, da müsste man sich mal eine Gegenstrategie überlegen. Und zwar, was ist denn eine gute Erwiderung auf und zwar?
Keine Ahnung.
Fällt mir auch nichts Gutes ein. Schnell weiter. Andi sagt, da Alexandra keinen Führerschein hat, tut's mir leid, dass sich die Frage nur an Holger richtet. Im Auto an einer roten Ampel. Erster Gang, Kupplung und Bremse gedrückt halten oder Gang raus und Bremse oder Gang raus und Handbremse oder vielleicht ganz was anderes? Gang raus, Fuß auf die Bremse. So. Das ist, was ich an der roten Ampel mache. Also dieses Gang drin lassen und Kupplung getreten, halt, finde ich das halt total albern. Ich muss schnell los. Im Auto, ja. Also im wahrscheinlich unfreisten System, das wir überhaupt uns nur jemals vorstellen konnten, dem Straßenverkehr, da habe ich mir wirklich ich habe es eilig und ich muss einen Schnellstart hinlegen, und das habe ich mir komplett abgewöhnt. Das ist alles total schwachsinnig. Und mit den modernen Autos, die diese Start-Stopp-Automatik haben, musst du halt also die haben halt, solange der Wagen ausgekuppelt ist und ich, je nachdem, solange der Gang raus ist und bei manchen, solange der Fuß auf der Bremse ist, ist der Motor aus. Und sobald du den Fuß von der Bremse nimmst, geht der Motor wieder an. Und da alleine darum würde ich das immer so machen, damit der Motor ausgeht. Ja, so, das ging schnell. Björn fragt, wie nachtragend seid ihr?
Gar nicht nachtragen. Dieses Tragen ist eine Last. Das muss man sich mal klar machen. Wer trägt, der hat eine Last zu tragen. Das ist eine Last für mich. Ich trage hier ein Gewicht, während ich glaube, dass ich dem anderen noch ein bisschen Gewicht zumuten muss. Weißt du, ich bin es, die trägt.
Ja, aber bildest du dir nur ein, nicht nachtragend zu sein? Weil ich habe viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die bilden sich ein, nicht nachtragend zu sein und behaupten immer, na, ich habe halt ein gutes Gedächtnis. So, ja. Und ein gutes Gedächtnis habe ich auch. Ja? Aber ich reibe nicht jedes Mal und immer wieder meinem Gegenüber eine bestimmte Geschichte rein, was die Definition von nachtragend ist.
Ja, genau.
So, es ist die Frage, was machst
sicher,
du?
Ich bin mir sicher, dass ich das nicht tue. Ja, ich erinnere mich an alles. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und ein noch besseres Schmerzgedächtnis. Aber nee, ich mach das nicht. Ich bin niemand, der zu jemandem sagt, weißt du noch, letzten Sommer, da hast du auch gesagt. Ist egal, wenn wir einmal drüber gesprochen haben, ist die Sache vom Tisch, für immer.
Ja. Und wenn nicht, dann hast du möglicherweise sogar ein ganz anderes Problem als diese eine Sache.
Ja, genau.
Robert möchte manchmal zuschlagen. Vor einigen Tagen wurde in Klausnitz ein ankommender Bus mit Flüchtlingen, darunter viele Frauen und Kindern, von einem schreienden Mob blockiert und zur Umkehr aufgefordert. Ein Handyvideo dokumentiert das feige Treiben, vor allem aber auch die absolute Angst der Flüchtlinge in dieser Situation. Jedes Mal, wenn ich solche Szenen sehe, wünsche ich mich an den Ort des Geschehens, um mit einem Knüppel diese Wichser auseinanderzutreiben. Ich bekomme da wirklich sehr plastische Gewaltfantasien. Meine Frage an euch ist, beziehungsweise wäre es legitim, solch massive Übergriffe als Bürger mit körperlicher Gewalt abzuwehren, oder würde es nur zu weiterer Eskalation führen?
Natürlich würde es zu weiterer Eskalation führen.
Das bestreite ich. Ich bestreite, dass das zur Eskalation führen würde, weil diese Leute, die das machen, sind nämlich Feiglinge. Klar, wenn der Mob groß genug ist, dann aktiviert er sich selbst. Aber wenn der vergleichsweise klein ist oder ihm ein genauso großer Mob gegenübersteht, sind, glaube ich, diese ganzen Schreihälse und Ausländerfeinde und Rassisten ganz, ganz schnell weg. Ja? Die wenigsten von denen sind wirklich gewaltbereit. Das sind die Hardcore-Nazis. Die sind gewaltbereit. Aber dieses ganze, wir sind das Volk-Gesindel da, Diese sind die größten Feiglinge aller Zeiten. Wenn du denen mit dem Knüppel gegenüberstehen würdest, natürlich nicht alleine, sondern in ähnlicher Größe, dann würden die Schnauze halten, davon bin ich überzeugt. Gleichwohl haben wir aus gutem Grund das Gewaltmonopol dem Staat übertragen. Dass der Staat dieses Gewaltmonopol gelegentlich missbraucht und allzu oft nicht wahrnimmt, obwohl er es eigentlich müsste, ist ein anderes Problem. Aber wir haben das dem Staat übertragen und um Himmels Willen, da muss das auch bleiben. Weil nämlich sonst der Nächste, dem das Verhalten von Robert nicht passt, auch einen Knüppel nimmt und Robert zusammenschlägt. Warum auch immer. Ja, dass das in so einer Situation, wo natürlich so ein schreiender Mob irgendwie über Flüchtlinge herfällt, das ist moralisch sehr eindeutig. Aber man kann alle möglichen Situationen so weit auseinander differenzieren, auseinander argumentieren, dass du irgendjemanden findest, der sich moralisch auf der richtigen Seite findet, um dir mit dem Knüppel aufs Maul zu hauen. Und genau da willst du nicht hin. Das ist das Gegenteil von Zivilisation. Es ist schon das Gegenteil von Zivilisation, was wir bei diesen Ausschreitungen da sehen, wie zum Beispiel da in Klausnitz. Aber das ist halt, wie nennt man das? A slippery slope? Das ist eine schiefe Bahn. Du gerätst auf die schiefe Bahn. Wenn du den Knüppel in die Hand nimmst, wie willst du sagen, der Nächste darf ihn aber nicht in die Hand nehmen? Das geht nur, indem wir alle den Knüppel liegen lassen und den Knüppel beim Staat lassen.
Ja.
Ja.
Wir sind jetzt durch, oder?
Echt? Ich weiß, einen haben wir noch. Christian fragt. Ich bin zwar kein Geisteswissenschaftler, aber manchmal höre ich geisteswissenschaftliche Vorträge, beispielsweise über D-Radio Wissen Hörsaal, heißt mittlerweile Deutschlandfunk Nova. Manche davon sind außerordentlich interessant, andere sind bloße Aneinanderreihungen von Fakten und rein beschreibende Aussagen auf abstraktem Niveau. Daran finde ich dann nichts, was mich zum Nachdenken anregen würde. Meine Frage. Verkenne ich den Aussagegehalt solcher Vorträge oder ist das tatsächlich nur Geschwafel?
Es ist Geschwafel. Oder meinetwegen hat es ja eine Aussage, aber ich persönlich bin da mittlerweile gnadenlos. Langweile mich und ich höre dir nicht zu. Langweile mich und ich lese dein Paper nicht zu Ende. Wenn du dir keine Mühe gibst, mir zu zeigen, was dein Vortrag mit meinem oder unserem Leben zu tun hat, bist du die Aufmerksamkeit nicht wert. Wir haben wirklich ein Überangebot von fantastischen Wissenschaftlern, die ihr Wissen wunderbar präsentieren können, auf eine so zugängliche Art, dass man wirklich am Rand des Stuhls sitzt, ja. Und da muss ich mir nicht das Geschwafel von irgendeinem Typen
Sloterdijk
anhören, zum Beispiel. Der das so trocken präsentiert, dass einem echt die Lust zu leben vergeht.
Ja. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, dass also viele Geisteswissenschaftler, also der Aussagegehalt solcher Vorträge, der mag vorhanden sein. Das ist tatsächlich oft ein formales Problem, dass es diesen Leuten nicht gelingt, die Informationen überhaupt so zu vermitteln, dass jeder sie versteht. Was ich sehr, sehr wichtig finde. Ich finde, wenn man sendet, dann hat man auf eine solche, also es ist der Sender, der dafür verantwortlich ist, dass die Botschaft ankommt beim Empfänger. Genau. Es ist nicht der Empfänger, der dafür verantwortlich ist, eine Botschaft zu verstehen. Das ist das eine. Und ich finde, jeder, der sich in die Öffentlichkeit begibt, wie du auch sagtest, also in Akademia, also in der Universität, in diesem ganzen Kontext, könnt ihr gerne machen, was ihr wollt. Da könnt ihr miteinander reden, wie ihr wollt. Ja?
Genau.
Aber wenn ihr euch in die Öffentlichkeit begebt und dann auch noch in den Hörfunk, ja, mit einer, das ist die Maximalöffentlichkeit, theoretisch kann das jeder hören, dann ist es an euch, es so zu machen, dass es auch jeder verstehen kann.
Ja.
Absolut. Ist ja, alles andere ist Geschwafel, ja, alles andere ist Geseier. Das ist hier Sloterdijk.
Es ist nicht Gewichse. So, dass die Wissenschaftler jetzt unter sich unglaublich glücklich gegenseitig mit ihren Vorträgen wären. Wie oft höre ich das von Leuten von der Uni, die kotzen, wenn sie auf eine Konferenz müssen, weil sie wissen, was für Vorträge ihnen da wieder zugemutet werden. Also man kann diesen Respekt auch unter Kollegen walten lassen.
Ja, das stimmt allerdings auch. Ja. Vieles davon ist dann tatsächlich, also gerade bei solchen Typen wie Sloterdijk, ist immer so mein Paradebeispiel. Das ist halt auch wirklich, das ist Masturbation.
Ja.
Also der findet sich halt geil, das merkst du ihm ja auch an. Also der findet sich halt total geil im Formulieren von Sätzen, die wahrscheinlich noch nicht mal er selbst verstehen würde, wenn er die nicht selbst formuliert hätte. Mhm. Das ist für'n Arsch. Es fehlt noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
Ja, mir geht's der Hitze entsprechend nicht so gut. Ja, ich bin einfach leblos.
Ach so, ja, nee, mir geht's gut. Also ich bin auch langsamer und sowas der Hitze wegen, aber mir geht's gut. Ich kann nicht klagen, mir geht's total blendend. Furchtbar wieder.
Ja, dann ist doch super. Dann können wir nach Hause gehen. Ja.
Das stimmt. Dann können wir jetzt nach Hause gehen. Alexandra, ich danke dir.
Ich danke dir, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Das war die Vrindheit.
Ist nicht tot.